Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Herzlichen Dank, dass Sie der Einladung zu unserer heutigen Anhörung gefolgt sind. Dies gilt auch für Frau Dr. Kampermann vom Verband der Automobilindustrie, die uns per Videokonferenz zugeschaltet ist. Hoffen wir zumindest, wir können es gerade nicht sehen. Die heutige Anhörung wird vom Parlamentsfernsehen, doch, hallo Frau Dr. Kampermann, die heutige Anhörung wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen und ist im Anschluss in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Gegenstand der Anhörung sind der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 17. Gesetzes zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, Bundestagsdrucksache 19/20978 und der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Lenkungswirkung zu emissionsarmen und emissionsfreien Autos entfalten, Kfz-Steuer schnellmöglichst reformieren, Bundestagsdrucksache 19/17794. Soweit Sie als Sachverständiger davon Gebrauch gemacht haben, dem Finanzausschuss vorab eine schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen, sind diese an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Ich darf dann zunächst die Kolleginnen und Kollegen des Finanzausschusses und der mitberatenden Ausschüsse soweit anwesend begrüßen. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich Frau Ministerialdirektorin Miltenberger begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreter der Länder. Bevor wir starten können, noch ein paar Hinweise zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 12.30 Uhr. Ziel ist es, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für ein neues Modell der Befragung entschieden. Das heißt, die vereinbarte Gesamtzeit wird entsprechend der Fraktionsstärke in Einheiten von 5 Minuten unterteilt. In diesem Zeitraum müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Deswegen an der Stelle immer der Hinweis an die Kollegen, je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitten wir fair darauf zu achten, den folgenden Experten ebenfalls noch Zeit zur Antwort zu lassen. Um Ihnen ein Gefühl für die Zeit zu vermitteln, wird die Redezeit auf einem Monitor hinter mir angezeigt. Nach 4 Minuten und 30 Sekunden ertönt ein Signalton. Sie haben dann noch 30 Sekunden für die Antwort. Die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen darf ich bitten, stets zu Beginn Ihrer Frage die Sachverständigen zu nennen, an den sich die Fragen richtet, bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen zu nennen, damit wir Verwechslungen vermeiden können. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller im Vornherein bei mir anzumelden. Jetzt noch ein paar Hinweise zur Protokollführung. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung mitgeschnitten. Zur Erleichterung derjenigen, die unter Zuhilfenahme des Mitschnitts das Protokoll erstellen, werden die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme von mir noch einmal namentlich aufgerufen. Ich darf Sie daher bitten, alle Ihre Mikrofone zu benutzen und sie vor allem am Ende wieder abzuschalten, weil wir sonst Rückkopplungen bekommen und Störungen. Und damit bin ich am Ende meiner einleitenden Ausführungen. Wir beginnen mit der Anhörung. Und die erste Frage für die Fraktion CDU/CSU stellt der Kollege Dr. Tibrucke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch meinerseits ein herzliches Dankeschön an die Gutachterinnen und Gutachter, hier heute zur Verfügung zu stehen. Meine Frage richtet sich an Professor Dr. Söllner. Die Reaktionen, die Stellungnahmen auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie reichen von geliefert wie besprochen, guter Zwischenschritt, gut geeignet, bis hin zu einer sehr grundsätzlichen und fundamentalen Ablehnung. Sie, Professor Söllner, formulieren in etwa, die einzig sinnvolle Reform der Kfz-Steuer sei ihre Abschaffung. Die erste Frage, wollen Sie vielleicht ganz kurz skizzieren, wie Sie zu dieser fundamentalen Ablehnung kommen? Und dann im zweiten Teil, immerhin haben Sie ja auch eingeräumt, dass es, wie Sie sagen, politökonomische Gründe geben könnte, soweit noch nicht zu gehen, wie Sie denn auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs eine Verbesserung erreichen könnten hinsichtlich der Anreize, doch mehr E-Fahrzeuge zu erwerben und darüber hinaus Anreize zu schaffen für emissionsarmere Technologien und ihre Entwicklung.
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Professor Dr. Söllner, Technische Universität Ilmenau.
Ja, Herr Dr. Tibrucke, sehr verehrte Ausschussmitglieder, Meine relativ ablehnende Einschätzung kommt dadurch zustande, dass man versucht, Umweltpolitik bzw. Klimapolitik zu betreiben mit einem Instrument, mit einer Steuer, die dafür eben grundsätzlich mal nicht geeignet ist. Ich meine, die Kfz-Steuer setzt halt nicht an den tatsächlichen Emissionen, sei es jetzt Schadstoffemissionen, sei es jetzt Kohlendioxidemissionen an, sondern, wie wir alle wissen, einfach nur an dem Emissionspotenzial, was ja überhaupt noch nichts darüber aussagt, ja, wie viele Schadstoffe dann tatsächlich emittiert werden. Von daher muss ich sagen, dass man die Ziele, die man hier erreichen will, eigentlich im Rahmen der, dieser Kfz-Steuer vernünftigerweise nicht erreichen kann. Es sei denn natürlich, man erhebt hier Steuerzuschläge auf die CO2-Emissionen, die so hoch sind, dass es einem Verbot der entsprechenden Verbrennungsfahrzeuge gleichkäme.
Herr Dr. Tebrucke, eine Nachfrage?
Ja, darum auch der zweite Teil meiner Frage. Wenn Sie jetzt aber von dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung ausgehen wollen, wie, glauben Sie, könnte man am besten nachsteuern, um doch Anreize zu erreichen in die Richtung, die intendiert sind? Oder glauben Sie, dass der Hopfen und Malz verloren ist?
Wie gesagt, ich sehe das einen grundsätzlich falschen Ansatz. Aber wenn wir jetzt mithilfe dieses Instruments auf Biegen und Brechen entsprechend die E-Mobilität fördern will, ja, dann müsste man ganz einfach natürlich die entsprechenden Zuschläge wesentlich erhöhen. Klar, dann haben Sie eine entsprechende Anreizwirkung, dann werden wesentlich weniger Verbrennungsfahrzeuge verkauft. Aber dann hat man zwar sein Ziel erreicht, aber die Frage ist halt, um welchen Preis. Also halte ich für keinen sinnvollen Ansatz.
Wir haben noch eine Minute 40.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dann würde ich nämlich diese Frage gerne an Professor Hechner weiterreichen, weil Ihre Stellungnahme habe ich sehr viel positiver interpretiert. Sie sprechen von kleinen Schritten und dergleichen mehr. Wie würden Sie im Wesentlichen zu einer Verbesserung der Anreizstrukturen kommen wollen, wenn sie nach wie vor auf der Grundlage einer Kfz-Steuerreform erreicht werden sollen?
Die Frage richtet sich an Professor Dr. Hechner von der FAU Erlangen-Nürnberg.
Ja, Herr Abgeordneter, vielen Dank. Der Vorredner hat es ja gerade schon gesagt, dass wir unterschiedliche ökonomische Anreizwirkungen haben in diesem Zwei-Säulen-Modell. Und das eine knüpft halt an das Halten des Kfz-Fahrzeugs an, der andere ist letztendlich der Energieverbrauch. Das heißt, Stichwort ist hier, ökonomisch sinnvolle Anreize zu setzen. Fairerweise muss ich aber auch sagen, ökonomisch sinnvolle Anreize können erst dann entstehen, klar, wenn sie ökonomisch sinnvoll sind. Aber ich brauche letztendlich auch Alternativen. Und nicht für jeden stellt das Elektroauto eine Alternative dar, weil entsprechende Fahrzeuge am Markt vorhanden sind. Darüber hinaus, denke ich, muss man fairerweise auch sagen, dass die Kfz-Steuer ja im gesamten System der Finanzverfassung eingegliedert ist. Das heißt, per se generelle stark wirkende Änderungen kann ich nicht einfach so vornehmen. Das heißt, wenn ich in diesem bestehenden System lenken will, kann ich mir natürlich überlegen, ob ich an den Tarifen, die hier drin stehen, noch Veränderungen vornehme und das stärker progressiv ausgestalte, wenn ich die Kfz-Steuer so beibehalten möchte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Dr. Hechner. Die nächste Frage für die SPD-Fraktion stellt der Kollege Schrodi.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal auch von unserer Seite der SPD-Fraktion vielen Dank, dass Sie heute sich die Zeit nehmen, um unsere Fragen zu beantworten. Ja, es geht um einen Gesetzentwurf. Die Kfz-Steuer soll konsequent am CO2-Ausstoß ausgerichtet sein, konsequenter als bisher. Weiterhin gibt es die Elemente Hubraum und CO2-Emissionen. Und CO2-Emissionen sollen konsequenter dort eben dort diese Steuer ausgerichtet sein. Es ist ein Baustein des Klimaschutzpakets 2030, also in einem Gesamtzusammenhang zu sehen. Deswegen meine Frage an Professor Hechner. Zunächst einmal, Sie sind ja schon kurz darauf eingegangen. Wie beurteilen Sie denn vor diesem Hintergrund den Gesetzentwurf mit Blick auf das verfolgte Ziel, das es ja hat, die Nachfrage deutlicher auf Pkw mit reduziertem Emissionspotenzial zu lenken? Und inwiefern kann die Kfz-Steuer einen Anreiz zur CO2-Einsparung leisten, insbesondere vor dem Hintergrund, wie Sie ja auch schon angedeutet haben und hier schon angedeutet wurde, dass die Kfz-Steuer das Halten eines Fahrzeugs unterliegt, während der tatsächliche Brauch über Energiesteuern und so weiter steuerlich belastet werden? Die beiden Fragen erstmal.
Die Frage richten sich an Professor Dr. Hechner, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Vielen Dank für das Wort und für die Frage, Herr Abgeordneter. Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Sie haben es auch freundlicherweise in Ihrer Frage schon formuliert, dass die Kfz-Steuer eben an das Halten eines Kfz anknüpft. Das heißt, wir hier die vorgelagerte Frage haben, ob ich emissionsschädliche Kfz anschaffe oder nicht anschaffe. Das heißt, in diesem Rahmen, so wie die Finanzverfassung es derzeit vorgibt, kann ich natürlich ökonomische Lenkungswirkung setzen. Meiner Meinung nach wird hier eine begrenzte ökonomische Lenkungswirkung gesetzt. Es gibt diverse Studien, die letztendlich zeigen, dass bei der vorgelagerten Kaufentscheidung die Käufer derartige Überlegungen berücksichtigen, eben wie nun das Halten eines solchen Kfz besteuert wird. Damit blende ich jetzt nicht aus, dass es andere alternative Formen gibt. Auch der Energieverbrauch, darüber kann man diskutieren, aber letztendlich ist das ja hier jetzt nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Das heißt, der vorliegende Gesetzentwurf setzt meiner Meinung nach begrenzte, sinnvolle ökonomische Anreize, fügt sich aber auch in ein Gesamtsystem ein. Das darf man letztendlich auch nicht vergessen. Wenn man sich die Materialien der Bundesregierung anguckt, haben wir fast 150 Seiten mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen. Auch von diesen Maßnahmen beziehen sich unterschiedliche auf Besteuerung von Kraftwagen und so weiter, auch Individualverkehr. Und eine Komponente davon ist jetzt der vorliegende Gesetzentwurf. Insofern darf man, glaube ich, auch fairerweise noch mal sagen, dass wenn Sie jetzt hier eine stärkere CO2-Berücksichtigung im Tarif letztendlich umsetzen wollen, wir berücksichtigen müssen, dass sich das Ganze auch in möglicherweise auch beschlossenen Sachen harmonisch einfügen muss, die wir in der letzten Zeit hatten. Das heißt, wenn ich die E-Mobilität anspreche, die der Kollege vorher gerade genannt hat, macht es ja Sinn, dass das im gesamten System harmonisch ist. Das heißt also, die Arbeitnehmerbesteuerung, die Überlassung von Ladestationen, die Gestellung von Strom, die Dienstwagenbesteuerung, das sind ja alles Sachen, die wir auch in der letzten Zeit verstärkt auch im Rahmen der Ertragsbesteuerung behandelt haben und hier letztendlich auch hoffentlich positive Effekte bewirken konnten. Das heißt, ich sehe den Gesetzentwurf positiv in dem Sinne, dass er im Rahmen der Kfz-Steuer im begrenzten Umfang das leisten kann, was er leisten kann. Und vielleicht noch ein zweites Wort, wenn man sagt, was kann er ehrlich leisten. Wir hatten ja mit dem vorherigen Gesetz, mit dem sechsten Gesetz zur Änderung der Kraftverkehrssteuer, auch schon eine Umstellung auf realistische Verfahren bei der Messung der CO2-Emissionen beschlossen. Und wenn man sich die Tabellen auch vom KBA anschaut, sieht man, dass hier deutliche Sprünge letztendlich zu identifizieren sind. Das heißt also, man kann nicht nur isoliert hier über diesen Tarif reden, sondern muss fairerweise auch sagen, dass die Bemessungsgrundlage jetzt deutlich realistischer bestimmt wird als das, was wir in der Vergangenheit hatten. Und das, denke ich, ist erstmal äußerst positiv zu sehen. Man könnte sogar so weit gehen, dass die Veränderungen bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage nach dem WLTP-Verfahren in einzelnen Fällen deutlich stärker ausfallen könnte als eben der neue progressive Tarif hier. Insofern gehört zur ehrlichen Antwort auch, dass die Bemessungsgrundlage genauso ehrlich ermittelt werden muss. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Hechtner. Die 20 Sekunden werden uns geschenkt. Vielen Dank. Dann stellt die nächste Frage für die Fraktion der AfD Kollege Glaser.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine zwei Fragen richten sich an Herrn Professor Sellner. Wenn Sie vielleicht eine Bemerkung, Herr Professor Sellner, noch machen würden zur Rationalität des ganzen Themas, jetzt hier in Deutschland und Europa so zu verfahren. Ich denke da an das Stichwort des sinnischen grünen Paradoxons, was, glaube ich, auch kurz in Ihrem Gutachten angesteuert wird. Und zweitens, die Rationalität dieses ganzen Vorgehens, das heißt also, wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Hubraum und Schadstoffemissionen? Denn zu Recht ist es ja so ähnlich, vielleicht sinnreich, wie die Lebensaltersbestimmung des Kapitäns nach der Höhe des Wasserstandes. Denn der Hubraum hat ja nur sehr wenig zu tun mit den Emissionen, die dieses Fahrzeug ausstößt. Insofern ist denn da überhaupt die Zielstellung mit dieser Maßnahme auch nur annähernd zu erreichen oder muss man eben nicht sehr viel mehr auf den eigenen Kraftstoffverbrauch, was ja hierbei überhaupt gar keine Rolle spielt?
Die Frage richtet sich an Professor Dr. Söllner, TU Ilmenau.
Ja, vielleicht zunächst zu Ihrer ersten Frage. Das habe ich ja in meiner Vorbemerkung in der Stellungnahme schon mal ganz kurz angedeutet. Da kann man natürlich sich sehr wohl darüber streiten, inwieweit der gesamte Ansatz einer rein nationalen bzw. rein europäischen Klimaschutz- oder Emissionsminderungspolitik, vielmehr gesagt, sinnvoll ist. Selbstverständlich, das Klimaproblem ist ein globales Problem und von daher bräuchte man einen globalen Ansatz mit einer internationalen Koordination, die es bis heute noch nicht gibt. Inwieweit es dann ökonomisch sinnvoll ist, die ganze Geschichte, inwieweit es effizient und effektiv ist, dieses bisherige Vorgehen, das sei mal dahingestellt. Wie gesagt, das können wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, weil wir da doch in eine ganz andere und eine ganz grundsätzliche Diskussion kommen. Zur zweiten Frage von Ihnen muss man sich überlegen, welche Schadstoffe Sie meinen, wenn Sie auf den Hubraum Bezug nehmen. Die, ich sag mal, traditionellen Schadstoffe, ja, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, was es da so alles gibt, haben natürlich mit Hubraum überhaupt nichts zu tun. Auf der anderen Seite Kohlendioxid, da besteht schon ja, ein gewisser tendenzieller Zusammenhang, dass je größer der Hubraum, desto höher ist wahrscheinlich schon tendenziell der Kraftstoffverbrauch und damit auch der Kohlendioxidausstoß. Allerdings haben natürlich andere Faktoren wie die Fahrweise da auch einen sehr großen Einfluss drauf. Also wenn man auf den, wie schon ein paar Mal erwähnt an der Stelle, auch von den Vorrednern, wenn man den Kohlendioxidausstoß besteuern oder steuerlich erfassen will, ja, dann muss man natürlich direkt am Kraftstoffverbrauch ansetzen und nicht am Hubraum oder an dem Kohlendioxidemissionspotenzial. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Söllner. Herr Glaser, Sie haben noch fast 2 Minuten.
Ja, gebe ich zu. Das ist viel Zeit, lieber Herr Söllner. Darf ich Sie noch mal beschäftigen, wenn Sie mir erlauben? Denn vielleicht können Sie mal ausführen, wie man rationalerweise dann tatsächlich auf eine einheitliche, auch mit anderen Sektoren außerhalb des Verkehrs kompatible besteuerten Zugriff auf den Kraftstoff kommt. Also Stichwort tatsächlich Abwälzung des gesamten Ertrages oder eben natürlich einen sich dann vielleicht sogar abschwächenden Ertrag, weil die umweltpolitische Wirkung eingetreten ist, dadurch, dass man eben auf den Kraftstoff zugreift und nicht mehr das Fahrzeug nimmt, weil das die eigentliche Quelle ist für die Emissionen.
Professor Söllner.
Ja, also wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, geht es jetzt um einen sektorübergreifenden Ansatz. Der ist natürlich aus volkswirtschaftlicher, aus ökonomischer Sicht eindeutig vorzuziehen, weil nur so kann man eine kostenminimale Emissionsreduktion erzielen. Wie könnte man das machen? Indem man sämtliche Kohlendioxidemissionen entweder besteuert oder halt einem Emissionszertifikatesystem unterwirft. Sodass sich ein einheitlicher Kohlendioxidpreis für alle Sektoren, für alle Emittenten ergeben würde und dementsprechend die Reduktionskosten in die Klimaschutzkosten minimal werden würden. Und dadurch würde sich natürlich auch jegliche andere Intervention erübrigen, irgendwelche Subventionen, Verbote oder sonst irgendwas.
Vielen Dank, Herr Professor Söllner. Würden Sie bitte noch Ihr Mikro ausmachen? Wir machen weiter. Die nächste Frage stellt für die CDU-CSU-Fraktion Kollege Dr. Tipp Ruke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. An der Stelle würde ich gerne ansetzen. Zuletzt bewegen wir uns in sehr grundsätzlichen, noch langfristig ausgerichteten Bereichen, jetzt etwas kürzerfristig. Ich glaube, es war der ADAC, der von einem Zwischenschritt gesprochen hat. Und dieses Stichwort würde ich ganz gerne aufgreifen und an den ADAC noch mal die Frage stellen. Wie würden Sie nach diesem Zwischenschritt, der jetzt mit dem Regierungsentwurf vorliegt, denn die Kfz-Steuer weiterentwickeln? Wäre ein kleiner Zwischenschritt vorab auch derjenige, auf die Hubraumkomponente gänzlich zu verzichten und allein auf die CO2-Komponente jetzt in dem Regierungsentwurf abzustellen?
Die Frage richtet sich an Herrn Gerwens vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Dr. Tepp-Rucke, für die Frage. Generell kann man sagen, dass die Hubraumkomponente abgelöst werden könnte. Wir hatten uns auch schon vor vielen Jahren dafür eingesetzt, dass wir darauf verzichten könnten. Wenn wir den Trend auch zur Elektromobilität sehen, dann ist der Hubraum auch immer weniger eine Aussagekraft hinsichtlich der Emissionen und auch letztendlich hinsichtlich Fahrzeuggröße oder andere Parameter nur noch bedingt geeignet. Von daher könnte man das auf jeden Fall tun, dass man auf die Hubraumkomponente verzichtet. Es ist allerdings zu beachten, dass wir natürlich auch den Dieselzuschlag haben und der korreliert im Grunde mit dem verringerten Steuersatz beim Dieselkraftstoff. So gesehen ist das dort ja der Ausgleich vorgesehen über den höheren Kfz-Steuerzuschlag. Da müsste man sich dann entscheiden, ob man im Grunde perspektivisch auch die Dieselbesteuerung an die von Benzin oder umgekehrt heranführt oder einen Zwischenwert nimmt, um dann eben ein konsistentes System bei der Energiesteuer zu haben. Denn Sie haben ja den Unterschied von 7,50 Euro pro 100 Kubikzentimeter beim Diesel für den Pkw im Vergleich zum Ottomotor. Also von daher tendenziell ja.
Herr Dr. Diebroke.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich die zweite Frage an Herrn Dr. Scheel vom Verband der Automobilindustrie stellen. Sie haben in Ihrem Gutachten genau das vorgeschlagen, auf die Hubraumkomponente zu verzichten. Wie würden Sie denn dieses Problem lösen, das gerade Herr Gervens angesprochen hat, mit dem Ausgleichsbetrag für Dieselfahrzeuge?
Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Scheel, Verband der Automobilindustrie.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Einladung. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Aus unserer Sicht ist eine mögliche Option, auf die Hubraumkomponente zu verzichten, eine Berücksichtigung der Schadstoffklassen, weil wir glauben, dass es sinnvoll ist, die Kfz-Steuer, solange sie eine an das Halten des Kfz angedockte Steuer ist, hier auf die Hubraumkomponente, die, wie ja schon eben gesagt, nicht mehr besonders aussagekräftig ist, weder im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit noch auf irgendwelche schadstoffbezogene Parameter, zu verzichten und anstattdessen einen zusätzlichen Anreiz zu setzen im Hinblick auf die auch umweltpolitisch besten Schadstoffklassen und hier anstelle der Hubraumkomponente eine Bezugnahme der Schadstoffklassen vorzusehen und damit ein Element zu schaffen, was auch einen spezifischen umweltpolitischen Anreiz setzt, der auch an das Halten der Fahrzeuge anknüpft. In dem Moment, wo man darüber nachdenkt, die Kraftfahrzeugbesteuerung insgesamt in die Energiesteuer einzubeziehen, muss man hier natürlich eine umfassende Angleichung vornehmen, damit die Hubraumkomponente dann auch wieder zur Kraftstoffbesteuerung passt und wir einen klaren Bezug haben, der sich nur auf das Element Energieeinsatz und Energieverbrauch richtet. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Diebroke.
Das ist jetzt wieder spannend, weil wir ja schon mal entschieden haben, möglichst Bürokratie abzubauen, die Verfahren möglichst einfach und transparent auch für die Verbraucher zu machen. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft. Frau Dr. Glocke, wie bewerten Sie, würden Sie ein solches Verfahren bewerten?
Herr Dr. Diebroke, jetzt muss ich nachfragen. Von der Deutschen Finanz- und Steuergewerkschaft haben wir den Herrn Liebel und die Frau Dr. Glocke zum Bund der Steuerzahler. Gut, dann richtet sich die Frage an Herrn Liebel, Deutsche Zoll- und Steuergewerkschaft.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind ja der Auffassung, dass wir insbesondere im Kfz-Steuersystem einen sehr hohen Automatisierungsgrad haben, was die Besteuerung der Fahrzeuge angeht. Und von daher würde jegliche zusätzliche bürokratische Hürde einen Riesenaufwand auch für die Verwaltung bedeuten. Und insofern muss man immer betrachten, wenn man eine Stellschraube in diesem ganzen Gesetzgebung bewegt, dass man eine Masse an Fahrzeughaltern damit betrifft. Und insofern ist es immer darauf zu achten, dass es elektronisch möglichst gesteuert wird.
Okay. Vielen Dank, Herr Liebel. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der FDP der Kollege Mansmann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich tatsächlich an Frau Dr. Glocke vom Bund der Steuerzahler. Wir haben jetzt viel über Lenkungswirkung gesprochen. Ich würde jetzt gerne erstmal auch die Belastung, wir reden ja auch viel über Lastenverteilung in einem etwas komplexeren Fall. Der Individualverkehr wird ja durch verschiedene Abgaben belastet. Kfz-Steuer ist nur ein Teil davon. Da kommt eben Energiesteuer, ist auch schon viel angesprochen worden. In welchem Verhältnis steht denn aktuell dieses Aufkommen zu den tatsächlichen Verkehrswegekosten und Infrastrukturinvestitionen? Und wie würde sich dieser Gesetzesentwurf in dieser Hinsicht bemerkbar machen?
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Frau Dr. Glocke, Bund der Steuerzahler Deutschland.
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat hatten wir in unserer Stellungnahme kurz beschrieben, dass die Kfz-Steuer nur ein Baustein ist, um eben die Mobilität in Deutschland zu besteuern. Sie, Herr Mannesmann, hatten es schon richtig angesprochen. Es gibt weitere Belastungen. Das ist die Zulassungs- Abgabe. Das ist Versicherungssteuer, die Umsatzsteuer und auch die Energiesteuer. Wir hatten uns dafür ausgesprochen, dass man die Kfz-Steuer aufgibt und stattdessen die Energiesteuer stärker in den Vordergrund rückt. Warum? Sehr einfach, weil wir eben glauben, dass es nicht darauf ankommt, ob der ruhende Verkehr besteuert wird, sondern eben derjenige, der das Auto eben tatsächlich nutzt, eben über die Energiebesteuerung stärker herangezogen wird. Zu Ihrer Frage konkret Aufwand und Nutzen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir hatten hier schon von der Zoll- und Finanzgewerkschaft kurz gehört, dass die Kfz-Steuer jede Änderung einen riesen Erhebungsaufwand mit sich zieht. Und wir schlagen, wie gesagt, daher vor, die Integration in die Energiesteuer vorzunehmen, um den Zoll auch zu entlasten und diesen eben für seine anderen wichtigen Aufgaben auch oder dort mehr Kapazitäten zu erlauben. Denn letztlich ist es ist eine riesen Steuerverwaltung für einen relativ kleinen Betrag, der eben vermieden werden könnte. Also dieser ganze Verwaltungsaufwand könnte vermieden werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Kluke. Herr Mansmann.
Ja, Frau Dr. Kluke, dann der Erhebungsaufwand mehrere 100 Millionen Euro-Bereich haben Sie jetzt angesprochen, aber dass man noch mal ganz grundsätzlich vielleicht die Frage stellt, wie viel, haben wir ganz einfach formuliert, zahlen die Steuer, die Kraftfahrzeughalter und Benutzer in das Gesamtsystem ein und wie viel davon wird rausgenommen wieder für Straßenbau und Investitionen und so weiter, also die tatsächlichen Verkehrswegekosten, dass wir auch ein Gefühl dafür kriegen, welcher Spielraum da ist für andere Aufgaben, wie zum Beispiel eben CO2-Reduktion.
Frau Dr. Kluke.
Ja, vielen Dank der Nachfrage. Ich habe jetzt keine exakte Berechnung, kann ich dann gerne noch mal nachreichen. Es ist so, dass das Aufkommen ja nicht zweckgebunden ist. Also die Kfz-Steuer ist wie jede Steuerart nicht an bestimmte Projekte, an Förderung von Straßenausbau und so weiter gebunden. Und das ist im Endeffekt auch das Knifflige an der ganzen Situation, weil diese Einnahmen natürlich auch in jegliche anderen Projekte fließen können. Insoweit gibt es da keine Verknüpfung, was es dann eben auch sehr schwierig macht, da eben diese Parallelität herzustellen, zu sagen, wir fördern Infrastrukturprojekte und zwar aus den Kfz-Steuereinnahmen. Das ist eben so nicht, exakt abrechenbar. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Mansmann, wir haben noch 1,20.
Ich versuche noch mal in 20 Sekunden. Mir ist schon klar, dass diese direkte Verbindung nicht da ist. Ja, das ist ja auch gut und richtig so. Das gibt uns ja auch mehr politischen Spielraum. Aber in der ganzen Diskussion haben wir halt doch immer die Frage, wie ist die Belastung und wie viel Geld wird wirklich gebraucht? Es stößt ja auf wenig Zustimmung der Bevölkerung, wenn jemand mehr Belastung verursacht. Und dann würde man ja auch zur Steuererhöhung tendieren. Wie ist da so die grundsätzliche, wie viel wird eingezahlt, wie viel kommt raus, dass wir so eine Vorstellung davon kriegen?
Frau Dr. Kluke.
Ja, wie gesagt, ich habe die Zahlen aktuell leider nicht zur Hand. Ich reiche sie gern nach, um das eben nachzulegen. Ich glaube, der ADAC hatte dazu auch mal Berechnungen vorgelegt, die da etwas detaillierter auch sind, um zu sehen, wie stark eben aufgrund dieser ganzen Steuern, die ich schon angesprochen habe, und den Ausgaben, die verkehrsbezogen tatsächlich sind, diesen Überblick zu haben.
Vielen Dank. Die 30 Sekunden werden uns geschenkt. Vielen Dank. Dann machen wir weiter. Die nächste Frage für die Fraktion Die Linke stellt der Kollege Cézanne.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Hildenberg vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Herr Hildenberg, können Sie noch mal schildern, inwieweit aus Ihrer Sicht der vorliegende Gesetzentwurf das Ziel, die mit der stärkeren Abbildung der CO2-Komponente im Steuertarif dann auch einen stärkeren Ansatz beim Neuwagenkauf zu setzen, inwieweit der vorliegende Gesetzentwurf das erfüllt. Ja. Und wenn Sie Lust haben, könnten Sie vielleicht zu dem Argument von Frau Kluke, dass es sinnvoll sei, den ruhenden Verkehr gerade nicht so stark zu besteuern, kurz was zu sagen. Ich nehme an, Sie haben eine Meinung dazu.
Das mache ich gerne. Vielen Dank für die Frage. Und vielen
Frage
Dank.
Frage richtet sich an Herrn Hildenberg, Bund für Umwelt und Naturschutz.
So ist es. Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Einladung. Aus unserer Sicht ist tatsächlich die aktuell geplante Reform der Kfz-Steuer kein wirklicher Anreiz zum Kauf von sparsamen Fahrzeugen. Dafür ist zum einen noch immer die Hubraumkomponente vorhanden, die wir als BUND auch kritisch sehen. Und zum anderen ist tatsächlich auch die Spreizung zwischen besonders emissionsarmen und besonders hochemittierenden Fahrzeugen aus unserer Sicht viel zu gering. Deswegen bedarf es aus unserer Sicht einer stärkeren Reform und wir schlagen da ergänzend noch zu der rein auf CO2 basierenden Kfz-Steuer eine Bonus-Malus-Regelung vor, die beim Kauf der Fahrzeuge ansetzt, womit man tatsächlich auch genau den ruhenden Verkehr einmalig ansprechen würde, nämlich beim Kauf der Fahrzeuge würde eine sogenannte Zulassungssteuer oder wie immer man sie auch nennen möchte, aus unserer Sicht eher eine Abgabe, damit man sie auch zielgerichtet wieder verwenden kann, würde dann anfallen und die würde besonders bei hochemittierenden und ressourcenverbrauchenden Fahrzeugen anfallen. Und wichtig ist für uns in diesem Zusammenhang vor allem auch, dass wir uns bei allen, was wir uns betrachten, an den Normwerten nicht mehr weiter orientieren, sondern tatsächlich auf die Echtwerte, auf die Istwerte beim CO2-Ausstoß und beim Verbrauch konzentrieren. Diese Differenz ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, also die Differenz zwischen dem Normwert, also den offiziellen Angaben der Hersteller und dem Istwert auf der Straße. Da gibt es Untersuchungen zu und besonders eklatant ist diese Differenz natürlich bei den Plug-in-Hybriden, die mit sehr niedrigen theoretischen Werten in die Kfz-Steuerberechnung eingehen. Und das ist tatsächlich ein Fehler, der behoben werden muss. Da müssen wir tatsächlich daran arbeiten, dass zukünftig sich die Kfz-Steuer und aber auch alle Vergünstigungen und Kaufbeihilfen und Ähnliches an den realen Verbräuchen orientieren und nicht an den theoretischen im Labor ermittelten Idealwerten.
Vielen Dank, Herr Hilgenberg. Wir haben noch 2 Minuten, Herr Kollege Sesan.
Ja, Sie haben das ja kurz angesprochen. Mit der Bonus-Malus-Regelung wollen Sie ja gerade erreichen, dass der ruhende Verkehr auch mit besteuert wird. Können Sie noch mal erläutern, warum das aus Ihrer Sicht notwendig oder sinnvoll ist?
Herr Hilgenberg.
Ja, ist aus der Sicht sinnvoll, weil tatsächlich auch der Kauf eines Fahrzeugs natürlich Ressourcen freisetzt oder die Herstellung eines Fahrzeugs Ressourcen benötigt. Auch CO2 wird schon ausgestoßen. Und deswegen ist tatsächlich die Anschaffung eines Fahrzeugs auch schon ein Akt, der aus unserer Sicht berücksichtigt werden muss in der Steuer. Und zusätzlich muss man da noch sagen, ist aus unserer Sicht auch die dauerhafte und pauschale Befreiung der E-Autos von der Kfz-Steuer nicht dauerhaft darstellbar. Denn auch E-Autos, besonders große und schwere, belasten die Straßen, belasten die Infrastruktur, verbrauchen Platz. Und auch E-Autos müssen dann in dem Fall ihren Beitrag leisten und müssen tatsächlich, zumindest wenn es besonders große, schwere Fahrzeuge sind und ressourcenverbrauchende Fahrzeuge, dann müssen sie tatsächlich auch ihren Beitrag zum Erhalt der Straßeninfrastruktur leisten. Deswegen sagen wir auch, in dem Fall muss diese Steuerbefreiung, über die man durchaus zeitlich begrenzt auch reden kann, muss alle 2 Jahre überprüft werden und neu diskutiert werden, ob das tatsächlich als Anreiz sinnvoll ist.
Vielen Dank, Herr Hilgenberg. Die letzten 15 Sekunden schenkt uns der Herr Kollege Sesan. Herr Hilgenberg, machen Sie bitte noch Ihr Mikro aus. Der Kollege Schmidt stellt die nächste Frage für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland. Meine Frage, inwiefern kann der Reformvorschlag, den die Bundesregierung hier vorgelegt hat, dazu beitragen, den CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich zu senken. Dort haben wir ja insbesondere wenig Fortschritt in der Entwicklung der Klimaziele und in der Erreichung der Klimaziele. Das ist ja die Absicht der Bundesregierung. Also wie beurteilen Sie die geplanten Maßnahmen in Bezug auf diese Zielsetzung, insbesondere die gestaffelten Steuersätze und die neuen CO2-Stufen und auch hinsichtlich der Sonderregelung, die im neuen Paragraphen 10 festgeschrieben ist, also die Besteuerung und Steuerbegünstigung für die sogenannten Plug-in-Hybride.
Die Frage richtet sich an Herrn Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland.
Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Grundsätzlich ist es ja richtig, dass man den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen stärker besteuert. Insofern ist das erstmal der Ansatz gut, aber wie wir jetzt auch schon vielen Vorrednern gehört haben, fällt diese Reform sehr ambitionslos aus. Denn wenn man mal schaut, bisher war ja so der lineare Steuersatz 2 Euro pro Gramm CO2 über einer Freigrenze. Die hat man jetzt in eine regressive Steigerung gebracht, dass man es stufenweise erhöht. Aber es ändert sich eigentlich im Prinzip zu dem bestehenden System nichts oder nur ganz wenig. Im Schnitt zahlen Autos gerade mal 15 Euro mehr Steuer im Jahr. Und erst ab einem CO2-Ausstoß von 195 Gramm steigt der Steuersatz stärker an. Aber solche Autos werden vergleichsweise wenig gekauft. Für den Großteil ändert sich fast nichts. Und relevant ist eigentlich auch, wenn man mal schaut, wie ist das Verhältnis von der Kfz-Steuer zu den sonstigen Kosten, die ein Autofahrer und eine Autofahrerin hat. Man muss einfach nur mal ein bisschen schauen, was sind die Unterhaltskosten, was sind die Betriebskosten. Der ADAC hat ja da einen schönen Kostenrechner. Kleine Werbung. Und da kann man einfach das schon mal schön sehen, dass also eigentlich die Kfz-Steuer, wenn man das mal sich betrachtet, überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Wir haben mal ein Beispielfahrzeug, in der Stellungnahme sind drei Fahrzeuge. Also wenn man beispielsweise mal so einen großen SUV nimmt, einen Mercedes GLE 350, der hat einen Anschaffungspreis von etwas über 70.000 Euro. Und laut der Kostenberechnung wären im Jahr etwa 16.000 Euro an Betriebs- und Unterhaltskosten für Versicherungen, für Kraftstoffe, für Wartung, Reparatur und so weiter fällig. Das heißt, würde eine Steuer zahlen, die jetzt nach dem neuen System 737 Euro im Jahr betragen würde. Vorher waren es 156 Euro weniger. Also da kommt doch wirklich keiner auf die Idee, dass man dadurch irgendeine Lenkungswirkung erzielt. Also es zeigt sich ganz klar, dass hier die Effekte doch relativ gering sind, weil sie bei den sonstigen Betriebskosten einfach untergehen. Sie sprachen die Sonderregelung an, die neu eingeführt werden soll für besonders emissionsarme Fahrzeuge. Nach dem bisherigen Stand sind das vor allem Plug-in-Hybride, die dann unter diese Grenze von 95 Gramm fallen würden. Und hier muss man einfach konstatieren, die werden ja schon durch die Kaufprämie extrem gefördert. Und insofern sagen wir, das wird lediglich einen Mitnahmeeffekt geben, weil diese 30 Euro, die Sie maximal sparen können, die fallen eben auch nicht ins Gewicht. Also insofern sind wir gegen diese Sonderregelung. Und zudem, hat ja auch der Kollege Wegenberg von D&D ja ausgeführt, ist es ja auch fragwürdig, Anreize für einen Plug-in-Hybrid zu setzen, solange unklar ist, wie tatsächlich die Klima- und Umweltwirkung dieser Fahrzeuge ist. Also insbesondere lässt sich also festhalten, dass diese gewünschte Wirkung hin zu emissionsarmen Fahrzeugen, die notwendig ist, um auch die Klimaziele einzuhalten, nicht erreicht wird. Weder durch die bestehende Steuer noch durch die Reform. Also wir würden jetzt auch eher von einem Reformchen sprechen, weil sich im Prinzip nicht viel ändert.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Eine Minute.
Eine kurze Nachfrage zu den Plug-in-Hybriden. Würde es da aus Ihrer Sicht ausreichen, einfach diese Sonderregelung zu streichen? Oder wie stellen Sie sich im Hinblick darauf die Besteuerung der Plug-in-Hybride vor?
Also so wie sie jetzt ausgestaltet ist, würden hier nur ganz wenige einzelne Modelle, die eben nicht Plug-in-Hybride sind, das sind ganz wenige Erdgasfahrzeuge oder Einzelmodelle und normale Hybride fallen. Aber wie gesagt, da werden auch diese 30 Euro auch nicht ins Gewicht fallen. Aber es wird letztendlich ein Großteil halt der Plug-in-Hybride dann als Mitnahmeeffekt dann halt mit dieser Sonderregelung erreicht. Insofern ist das aus unserer Sicht ja auch eine Steuerverschwendung und eigentlich wird diese Regelung abgeschafft.
Vielen Dank, Herr Müller-Görnert. Machen Sie Ihr Mikro aus, was haben Sie schon? Die nächste Frage stellt der Kollege Schrodi für die Fraktion SPD.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst gibt eine Frage an Herrn Liebel von der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft. Das ist ja schon erwähnt worden, Sie sind mit der zuständig für die Erhebung der Kfz-Steuer seit 2014. Deswegen, weil schon mal angesprochen wurde, wie beurteilen Sie den Erfüllungsaufwand für die Zollverwaltung durch diesen Gesetzentwurf?
Die Frage richtet sich an Herrn Liebel von der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Frage. Ich möchte noch mal voranstellen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Besteuerungsverfahren ist ja ein Massenbesteuerungsverfahren. Wir haben etwa 52 Millionen zugelassene Fahrzeuge, davon 47 Millionen PKWs. Und wenn man irgendwie, sei es aus wirtschaftspolitischen, klimapolitischen oder umweltpolitischen Motivationen heraus Änderungen an dem Gesetz vornimmt, dann hat es größere Auswirkungen, steuerliche Auswirkungen für eine Vielzahl von Fahrzeughaltern. Und letztendlich ist jede Änderung schlägt bei uns mit entsprechenden Nacharbeitungen des IT-Verfahrens Kraftfahrzeugsteuer auf, sowie der manuellen Bearbeitung für die etwa 2300 Beschäftigte, die wir in der Kfz-Steuer einsetzen. 98% der Besteuerungsverfahren laufen automatisiert. Das heißt, auch alle diese Regelungen, die jetzt in dem Änderungsgesetz enthalten sind, müssen zunächst einmal programmiert werden, müssen dann letztendlich getestet werden, ob die Besteuerung auch so funktioniert, wie sich das Gesetz hier vorstellt. Weil wenn irgendwie einzelne Fehler enthalten sind, dann kommt das zu einer Masse an Anfragen bei unseren Beschäftigten, bei den Hauptzollämtern, bei der zentralen Auskunft Kraftfahrzeugsteuer und mitunter, das darf man auch nie außer Acht lassen, eine Masse an Rechtsbehelfsverfahren. Deswegen müssen wir da eine ganz hohe Priorität dran setzen. Und der Erfüllungsaufwand richtet sich in erster Linie für die Fortentwicklung des IT-Verfahrens. 2% müssen manuell bearbeitet werden in der Besteuerung. Das sind die Steuervergünstigungen beispielsweise für schwerbehinderte Menschen, für Landwirte oder in der Forstwirtschaft, nur als Beispiel genannt. Und die machen richtig Arbeit. Die haben es in sich, denn die werden ausgesteuert. Da werden teilweise vor Ort Fahrzeuge auch begutachtet, entsprechende Dokumente mit vorgelegt. Und insofern muss der Erfüllungsaufwand eigentlich auch mal aus historischer Entwicklung betrachtet werden. Wir sind gestartet 2014, Sie haben es angesprochen, Herr Schrodi, als wir die Verwaltung der Kfz-Steuer übernommen haben mit 1771 Arbeitskräften. Bei dieser Personalfestsetzung hat man außer Betracht gelassen, dass neben den Hauptzollämtern auch weitere Organisationseinheiten des Zolls Anlaufstellen für Fragen zur Kraftfahrzeugsteuer sind, seien es die Bundeskassen oder die Zollämter vor Ort, die aufgrund ihrer regionalen Verteilung Präsenz für den Fahrzeughalter leichter zu erreichen sind. Und hier hat es letztendlich eine Personalbedarfsprognose der Generalzolldirektion gegeben, die letztendlich gesagt hat, unter Einbeziehung dieser Organisationseinheiten kommen wir auf einen Gesamtpersonalbedarf von 2550 Arbeitskräften. Das deckt sich mit unseren Einschätzungen als Zollgewerkschaft, die wir 2014 auch abgegeben haben. Denn die Länder, die vorher diese Kfz-Steuer verwaltet haben, haben im Ungefähren auch 2500 Beschäftigte dafür eingesetzt. Jetzt fehlen noch etwa 100 Planstellen, die dringend angemeldet werden müssen für den Bundeshaushalt. Denn ein Großteil der zusätzlichen Aufgaben mussten wir sozusagen aus eigenen Ressourcenausgleich generieren. Das ist immer dann auch negativ für andere Aufgaben. Es wurde bereits angesprochen, darunter leiden dann andere priorisierte Aufgaben, wie beispielsweise die Warenabfertigung bei den Zollämtern, die sich jetzt mit Brexit, E-Commerce und so weiter auch noch mal zuspitzen wird. Und deswegen ist es da auch dringend nachzusteuern, um vor Ort dann den Belangen der Fahrzeughalter amtsangemessen entgegenzukommen, die hier vor Ort bei uns Steuervergünstigungen oder Befreiungen beantragen. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir haben noch 40 Sekunden.
Dankeschön. Eine kleine Frage noch an Herrn Professor Hechtner. Und zwar ist gerade über die Nachfrage nach Elektroautos und die Erhöhung durch diesen Gesetzentwurf gesprochen worden. Inwiefern kann das die Nachfrage nach E-Autos denn erhöhen?
Professor Dr. Hechtner, FAU Erlangen-Nürnberg.
Vielen Dank für die 20 Sekunden. Ja, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass bis in allen Bestrebungen bis jetzt die Elektromobilität eine tragende Säule auch war, die wir genannt hatten. Und wir auch in vergangenen Gesetzgebungsverfahren an sehr unterschiedlichen Bereichen genau das auch unterstützt haben. Das heißt, wir haben hier einen Mosaikbaustein und es wäre geradezu fahrlässig, das nicht irgendwie so auszuweiten. Das passt also genau zu dem, was wir in der Vergangenheit auch beschlossen hatten, dass höhere Anreize gesetzt werden, nicht nur hier, sondern auch durch andere Gesetzgebungsverfahren in der Ertragsbesteuerung, dass E-Autos, sei es privat oder als Dienstwagen, angeschafft werden. Ich halte das also für positiv. Vielen Dank auch für das Überziehen der Zeit.
Vielen Dank, Professor Dr. Hechtner. Die nächste Frage stellt für die Fraktion CDU/CSU der Kollege Müller.
Die Frage geht an den Verband der Automobilindustrie. Herrn Gerwens ist nicht da, sondern Herr Dr. Scheel. Wir haben ja in der letzten Zeit auch einige Bonus eingeführt für die Elektrofahrzeuge. Könnten Sie aus der Praxis berichten, wie diese sich ausgewirkt haben und wie die Ankündigung der Verlängerung der Befreiung der Kfz-Steuer bei den Erwerben der Elektrofahrzeuge sich ausgewirkt haben? Und gibt es von Ihnen auch eine Statistik zu dem Thema Neuzulassung Hybride im Verhältnis dazu?
Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Scheel, Verband der Automobilindustrie.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die ersten Eindrücke sind, dass sich die Neuzulassungen gerade im Elektromobilitätsbereich positiv entwickeln. Wir sehen signifikante Steigerungsraten seit dem Ende des Corona-Lockdowns. Wir bewegen uns in Richtung von 10% aller Neuzulassungen bei Elektrofahrzeugen. Da spielen Plug-in-Hybride eine erhebliche Rolle, aber auch batterieelektrische Fahrzeuge eine erhebliche Rolle. Am Ende ist das natürlich ein Ergebnis des gesamten Mixes an Maßnahmen, die die Bundesregierung ja auch schon früher ergriffen hat, jetzt aber auch durch die Corona-Maßnahmen, das Konjunkturpaket und auch schon durch das Klimaschutzpaket im September letzten Jahres ergriffen hat, die hier kumulativ aus unserer Sicht wirken und dazu führen, dass wir diesen signifikanten Anstieg der Nachfrage sehen. Aus unserer Sicht sollte es auch in der Perspektive bei der Kfz-Steuer bei einem Gleichlauf zwischen den Maßnahmen, die die Kfz-Steuer jetzt beinhaltet, und der Einkommensteuer bleiben. 2030 ist ja das Zieldatum für die Maßnahmen, die einkommensteuerrechtlich vorgesehen sind, beispielsweise bei der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Ladeinfrastruktur, von Maßnahmen des Arbeitgebers. Und deswegen glauben wir, dass 2030 als einheitliches Zieldatum für die entsprechenden Maßnahmen sinnvoll ist. Danke.
Vielen Dank. 2:50, Herr Müller.
Frage geht nochmal an Herrn Dr. Scheel vom Verband der Automobilindustrie. Wenn Sie von einem signifikanten Anstieg sprechen aufgrund des Mixes, welches wir als Große Koalition bereits auf den Weg gebracht haben und angekündigt haben, interessiert uns vor allem als Große Koalition, ob die Flottenziele in den CO2-Emissionen erreicht werden können. Können Sie dazu eine Aussage treffen, sofern es sich so weiterentwickelt wie bisher geplant?
Herr Dr. Scheel.
Vielen Dank. Alle Hersteller haben sehr ausgefeilte Strategien, die Flottenziele sowohl 2021 als auch 2030 zu erreichen. Und wir haben derzeit keinerlei Indikationen daran zu zweifeln, dass das gelingen kann. Es ist natürlich nicht vorgesehen gewesen und auch nicht schön, dass die Corona-Krise dabei eher hilft. Die Entwicklung zeigt aber, dass wir uns im Hinblick auf die Einhaltung der Flottengrenzwerte auf einem guten Pfad befinden.
1:50, Herr Müller.
Frage geht an den Automobilclub Deutschland, an den ADAC. Der Bundesrechnungshof hat den vorliegenden Gesetzesentwurf kritisiert, weil er den Pkw-Altbestand nicht berücksichtigt. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Das würde mich ganz gerne interessieren. Und sehen Sie da auch Probleme mit der Akzeptanz in der Bevölkerung aufgrund der Nichtberücksichtigung des Altbestandes?
Die Frage richtet sich an Herrn Gerwens vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub.
Ja, vielen Dank, Herr Müller, für die Frage. Generell kann man sagen, dass die Menschen, wenn sie eben eine Entscheidung treffen, auch Handlungsoptionen haben sollten. Wenn man also die Kfz-Steuerreform jetzt auf den Altbestand oder auf den vorhandenen Fahrzeuge beziehen würde, hätten Menschen, wenn sie auf diese Impulse reagieren sollten, eigentlich nur die Option, sie behalten ihr Fahrzeug und nehmen dann einfach höhere Steuerzahlungen in Kauf oder sie veräußern ihr Fahrzeug. Generell ist es deshalb für uns sinnvoller, dass man ausschließlich bei dem Neuwagenbestand ansetzt, also bei den Neufahrzeugen, die neu zugelassen werden, weil dort die Menschen einfach eine Kaufentscheidung treffen und sich dann bewusst an den Anreizen des Steuersystems oder der Kfz-Steuerreform orientieren können. Also für uns ist es ganz entscheidend, dass man eben genau nur auf die Neufahrzeuge setzt. Außerdem ist zu beachten, und das würde auch zu einer großen Unzufriedenheit führen, dass jetzt mit dem WLTP ein einheitlicher Standard bei den Neuwagen da wäre, während wir bei den Altfahrzeugen das NEFZ-Verfahren auch noch zur Bemessung der CO2-Grenzwerte nehmen müssten. Und das würde zu einer großen Ungleichbehandlung ähnlicher Fahrzeuge führen. Und das würde zu einer hohen Unzufriedenheit führen. Danke.
Vielen Dank, Herr Gerwens. Die nächste Frage für die Fraktion CDU-CSU stellt der Kollege Dr. Tebrokre.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Scheel vom VDA und an Herrn Gerwens vom ADAC. Nach meinen Kenntnissen geht ein großer Anteil der Neuzulassung pro Jahr auf Mietwagenunternehmen. Vielleicht sind es 10 oder 12%. Wie bewerten Sie die Anreizeffekte der Reform auf diese Gruppe von Unternehmen und ja dann auch wesentliche Nachfrager? Und haben Sie vielleicht auch oder sehen Sie Anknüpfungspunkte in dieser Reform, diese Anreize noch zu verstärken, dass gerade aus dieser Gruppe auch ein wichtiger Impuls im Sinne der Reform gelingt?
Vielen Dank. Die Frage richtet sich zunächst an Herrn Dr. Schiel vom Verband der Automobilindustrie.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Die Anreize richten sich natürlich sehr stark auch an das Thema gewerbliche Flotten und Vermieter. Wir haben von Januar bis August 2020 Mietwagen-Neuzulassungen 183.000 gegenüber 646.000 privat, dazu noch knapp 300.000 Eigenzulassungen im Handel. Die spezifische Anreizwirkung ist aufgrund der Fahrzeugstruktur bei den Mietwagen, die ja meistens im Mittelklassesegment angesiedelt sind, manchmal teilweise ins untere Mittelklassesegment reingehen, das Oberklassesegment weniger berücksichtigt haben, nicht ganz so stark wie im Privatbereich. Also die Belastung ist deswegen auch geringer, ein Stück weit geringer als über den Schnitt aller auf privat zugelassenen Fahrzeuge und auf den Kfz-Handel zugelassenen Fahrzeuge. Wir gehen aber davon aus, dass aufgrund der extremen Kostengetriebenheit gerade des Mietwagen- und des Vermietungsgeschäfts hier die vorgeschlagene Änderung auch zu einer deutlichen Anreizwirkung führt, weil die Margen in diesem Geschäft so sind, dass es da wirklich auf jeden Euro ankommt. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir hier auch eine deutlich spürbare Anreizwirkung haben.
Vielen Dank. Dann richtet sich die Frage an Herrn Gerwens vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub.
Ja, vielen Dank. Ich kann noch einen Gesichtspunkt ergänzen. Ich glaube, für die Mietwagenanbieter ist es ganz entscheidend, welchen Wiederverkaufswert die Fahrzeuge haben. Und daraus ergibt sich ja auch eine längerfristige Wirkung mit Blick auf die Steuersätze und die zukünftige Belastung, die dann ein Gebrauchtwagenkäufer für diesen Wagen hätte. Also so gesehen hat es auch Einfluss auf den Restwert des Fahrzeuges. Denn wir müssen immer beachten, dass genau diese Steueranreize ja über viele Jahre wirken. Also wenn wir jetzt nur immer in den Blick nehmen, ein Unterschied von 30 oder 40 Euro gegenüber einem Fahrzeug, was eben wenig Emissionen hat, dann muss man das eben über eigentlich die durchschnittliche Haltedauer eines Fahrzeugs rechnen, also im Schnitt 19 Jahre eigentlich. Und dann kommen natürlich auch schon Beträge zusammen. Von daher gehen wir auch davon aus, dass das auch durchaus Signal hat.
Herr Dr. Diebrucke, wir haben noch 2 Minuten.
Da würde ich gerne nachfragen, Herr Gerwens, wie schätzen Sie das Interesse der Mieter an Elektrofahrzeugen im Pool der Mietwagenanbieter ein? Wie könnte man das Interesse dieses Nachfragers noch triggern?
Herr Gerwens.
Es liegen dazu nicht so viele Daten vor, weil eben diese Daten ja letztendlich bei den Anbietern liegen und die eben nur ein, ich sag mal, auch ein Geschäftsinteresse daran haben, diese Zahlen nicht so öffentlich zu nutzen. Aber ich denke, es geht gerade bei den Neufahrzeugen im Mietbereich eben doch auch um ein gewisses auch Erleben von neuen Fahrzeugs- und Antriebskonzepten. Und das setzen ja auch die Mietwagenfirmen, gerade wenn sie auch einen engen Bezug zu Herstellern haben, drauf, dass man genau dort auch Anreize setzt, um den Menschen nahezubringen, dass neue Antriebe eine Chance haben. Also von daher ist ein Interesse da, auch etwas mal auszuprobieren. Das ist so, wie wenn Sie im Urlaub sind, haben Sie auch eher die Neigung, mal den ÖPNV zu nutzen, wenn Sie sonst nur Auto fahren. Ja, genauso kann man auch sagen, hat man eben dann den Anreiz, auch etwas Neues auszuprobieren, mit dem man noch nicht so vertraut ist.
Vielen Dank. 47 Sekunden.
Aber gerne. Das halte ich für ein sehr spannendes Moment und vielleicht müsste man diesen Marktteil immer noch stärker einbinden in diese Strategie. Aber dann richtet sich meine Frage an Herrn Dr. Scheel dahingehend, dass ich gehört habe, dass die Mietwagenunternehmen gerne mehr E-Fahrzeuge in die Flotten aufnehmen würden, aber die OEMs keine bereitstellen könnten.
Sportliche 22 Sekunden, Herr Dr. Scheel.
Die Hersteller tun alles, um die teilweise bei einigen Modellen relativ langen Lieferfristen zu verkürzen. Der signifikante Anstieg der Nachfrage, über den ich gerade berichtet habe, macht sich natürlich in den Lieferfristen bemerkbar. Das wird sich aber normalisieren.
Perfekt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der AfD Herr Glaser.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst eine Frage an Herrn Dr. Scheel und dann an Frau Dr. Glocke. Herr Scheel, Sie verstehen ja was vom Automobilbau. Und die Frage stellt sich deshalb, wenn bekanntermaßen die Hybride und die Elektrofahrzeuge ja extrem oder vergleichsweise teuer sind zu den konventionellen, dann steckt da sehr viel industrielle Arbeit dahinter und damit steckt sehr viel Energie dahinter und damit stecken wieder sehr viele Emissionen dahinter. Die Frage lautet also, ist nicht geradezu typisch, das Elektroauto, das im gesamten Herstellungsprozess, also aufs Gesamte gesehen, ein außerordentlich markanter Produzent von Schadstoffen ist und damit natürlich eine Gegenwirkung erzeugt wird, wenn ich mich auf das Gerät konzentriere. Und dann an Frau Dr. Glocke noch mal die Frage, weil Sie ja in der Tat konsequent, wie mir scheint, sagen, die Energie, die verbraucht wird und die schadstoffauslösend ist, die soll besteuert werden. Und ergo kriege ich sowohl ökonomische Effekte, weil ich mir die Administration spare, weil ich durch dieselben ETFs oder wie auch immer die Energie besteuern kann und eben nicht eine, ja, eigentlich bezogen auf die Zielstellung, Energieemissionen, energieabhängige Emissionen zu vermeiden, gar nichts erreiche. Können Sie das noch mal substanziieren, weil es ja wohl offensichtlich auch das Konzept Ihres Hauses ist? Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Glaser. Die Frage richtet sich zunächst an Herrn Dr. Scheel vom Verband der Automobilindustrie.
Vielen Dank. Richtig ist, dass der Hochlauf der Elektromobilität mit einem schnellen Hochlauf der erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung einhergehen muss, weil nur wenn der Strom, der für den Antrieb des Elektroautos genutzt wird, auch erneuerbar erzeugt wird, wir mit dieser Technologie den erwünschten Klimaeffekt erzielen. Deswegen ist das aus unserer Sicht auch ein zentrales politisches Thema. Selbstverständlich ist bei der Gesamtbetrachtung der Klimawirkung dieser Technologie auch die Vorkette mit einzubeziehen. Hier arbeiten alle Akteure in der Lieferkette daran, auch die Vorkette. Und es gibt ja dafür schon sichtbare Maßnahmen seitens der Hersteller als auch seitens der Zulieferer, die Vorkette zunehmend klimaneutral zu bekommen. Das ist eine zentrale Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, damit die durch die Umstellung auf die Elektromobilität gewünschte Klimawirkung auch erreichen können.
Vielen Dank. Und dann richtet sich die Frage noch an Frau Dr. Glocke vom Bund der Steuerzahler Deutschland.
Ja, vielen Dank. In der Tat verfolgt unser Haus das Ziel, die Kfz-Steuer aufzugeben und in die Energiesteuer zu integrieren. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass wir ja auch in anderen Sektoren stärker darauf abstellen, den tatsächlichen Verbrauch der Energie zu belasten. Also wenn wir etwa an den Zertifikatehandel denken, der auch auf europäischer Ebene jetzt ja ein wichtiger Baustein ist, insoweit sind wir da perspektivisch dafür, ein Steuerrecht wirklich modern zu machen und an andere Sektoren auch anzupassen und hier nicht in diesen alten Strukturen zu verharren. Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Wo kommt die Kfz-Steuer her? Sie ist eine alte Luxussteuer, die mal eingeführt wurde. Dann wurde sie aufgeweiht oder aufgebrochen und es wurden eben zunehmend mehr Fahrzeuge integriert. Aber letztlich sind die Zielrichtungen oder die Zielrichtung, die wir heute mit der Kfz-Steuer verfolgen, ja vergleichbar denen der Energiesteuer. Und dann brauchen wir eigentlich auch nicht zwei Parallelstrukturen. Und daher eben unser Petitum, das perspektivisch mal zu bereinigen und damit auch das Steuerrecht ganz wesentlich zu vereinfachen. Vielen Dank.
Herr Glaser, 1,20.
Wenn Sie keine Schenkungssteuer erheben, würde ich die Zeit tatsächlich weitergeben.
Kann ich Ihnen versprechen, tue ich nicht. Und ich bedanke mich sogar ganz ausdrücklich dafür. Wir machen weiter mit dem Kollegen Schroh, die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Professor Hechtner. Wir haben jetzt gerade über Lenkungswirkung gesprochen. Die einen sagen, es sei zu wenig. Die anderen sagen vielleicht eine zu starke Belastung. Wir haben auch gehört, was, glaube ich, wichtig ist, dass 2/3 der Neuzulassung eben nicht private Halter sind, sondern eben über Firmenwägen respektive von Autovermietern sind. Und da mal die Frage, die da anknüpft mit der stärkeren Gewichtung der CO2-Komponente. Wie haben sich denn die durchschnittlichen CO2-Werte von Neufahrzeugen in den letzten Jahren entwickelt, gerade auch im Bezug, wenn man sich anschaut, auf die Umstellung des Prüfverfahrens WLTP? Und gibt es da Auffälligkeiten hinsichtlich bestimmter Fahrzeugkategorien? Das zum einen. Und wie wirkt sich dann dieser Gesetzentwurf auf einzelne Fahrzeugkategorien aus, wenn man jetzt eben abstellen auf eine höhere Gewichtung bei der CO2-Komponente?
Die Frage richtet sich an Professor Dr. Hechtner, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Frau Vorsitzende, vielen Dank für das Wort. Herr Abgeordneter Schroli, danke für die Frage. Ja, Da muss man natürlich erstmal eine Menge Zahlen wälzen, um da einen Durchblick zu haben, was passiert ist. Vielleicht vorweg erstmal zwei Sachen. Das eine ist natürlich erstmal, das Ganze kann man theoretisch beantworten, nämlich die Frage, welche Alternativen hat überhaupt der Konsument oder der Endverbraucher? Was kann er letztendlich anschaffen, wenn wir hier von potenziellen Schadstoffausstoßen ausgehen? Die andere Frage, die deutlich einfacher zu beantworten ist, auch mit Daten des KBA, ist letztendlich, wie die Flotten sich empirisch jetzt zusammengesetzt haben. Und da zeigt sich schon, dass zumindest bei der CO2-Komponente nicht unbedingt ein deutlicher Trend nach unten zu erkennen ist. Das liegt aber letztendlich auch daran, dass einige Konsumentenentscheidungen sich möglicherweise zu Kfz hingewendet haben, wo ein hoher Hubraum ist und damit verbunden in Teilen auch ein hoher CO2-Ausstoß. Das heißt also, hier sehen wir nicht unbedingt den klassischen Trend nach unten, eben aufgrund der empirischen Zusammensetzung der nachgefragten Pkw. Und hinzu kommt, wenn man sich im Zeitvergleich die CO2-Werte anschaut, wenn man jetzt erstmal darauf abstellt und nicht auf Energieklassen, was es sonst noch so gibt, was man selbstverständlich machen kann, dann zeigt sich, dass durch das realistische Verfahren ein deutlicher Sprung nach oben passiert ist. Das muss man einfach erstmal konstatieren. Und beides zusammen führt letztendlich dazu, dass dieser Tarif, den Sie jetzt vorschlagen, deutlich stärker greift. Ob das jetzt nun 15 Euro sind oder mehr, ist letztendlich eine empirische Frage. Man kann sich die Werte letztendlich selber errechnen oder man kann auch in die Daten reinschauen. Und selbstverständlich finden Sie da auch Werte, wo Sie mit 300 Euro mehr Belastung rausgehen pro Jahr. Und da glaube ich schon, dass hier ein begrenzter ökonomischer Anreiz gesetzt werden kann, zumindest nicht auf Pkw zurückzugreifen, die hier sehr hohe Ausstoßwerte letztendlich verursachen. Insofern bleibe ich dabei, dass gegeben, dass man dieses Instrument so erstmal fortführen möchte, hier ein begrenzter ökonomischer Anreiz gesetzt wird. Gestatten Sie mir noch einen letzten Satz, auch wenn hier über Alternativen nachgedacht wird, was prinzipiell ja positiv zu sehen ist, dass eine Steuer nach § 3 der Abgabenordnung auch erstmal einen Fiskalzweck hat. Das heißt, neben der Lenkungswirkung soll letztendlich damit auch ein bestimmtes Aufkommen erreicht werden, das derzeit in den Bundeshaushalt einfließt. Das heißt, über alle Alternativen, die wir nachdenken, muss man auch im Rahmen der Finanzverfassung nachdenken, wie eben hier diese finanziellen Zahlungsströme sich verändern werden und ob das möglicherweise auch noch in der Gesetzgebungskompetenz des Bundes liegt. Ich denke, so ehrlich muss man auch diese Antwort darauf geben, wenn man über Alternativen nachdenkt. Insofern, gerade auch infolge der neuen Bewertung dieses Ausstoßes, denke ich, dass der Tarif hier geeignet wird oder ist, begrenzte ökonomische Anreize zu setzen bei der vorgelagerten Kaufentscheidung. Darum geht es ja hier. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben noch knapp eine Minute.
Ja, Herr Dr. Scheel vom Verband der Automobilindustrie hat vorher so knapp geantwortet. Deswegen versuche ich es hier nochmal. Und zwar wird auch immer gesprochen, naja, wer soll denn eigentlich damit mehr belastet werden mit diesem Gesetzentwurf? Dann ist immer gleich das große PS-starke Auto versus das kleine Auto in der Überlegung. Ganz kurz. Kann man das so eindeutig sagen, kleines Auto gleich weniger CO2-Ausstoß und Großauto gleich mehr? Oder muss man da auch genauer aufpassen?
Herr Dr. Scheel, Verband der Automobilindustrie.
Also schwere Autos brauchen mehr Energie für den Antrieb. Aber es gibt auch Lösungen, wie zum Beispiel der aus unserer Sicht auch unter klimapolitischen Gesichtspunkten sinnvolle PHEV, der bei richtiger Nutzung einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, sodass man da genauer hinschauen muss.
Vielen Dank, Herr Dr. Scheel. Die nächste Frage stellt für die Fraktion CDU/CSU der Kollege Dr. De Brugge.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Professor Hechner hatte gerade die fiskalischen Aspekte aufgerufen. Mit der Streichung des § 18 Absatz 2 haben wir erstmal negative Effekte. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Glocke und an Herrn Liebel. Und ich entschuldige mich nochmal für die Verwechslung. Jetzt würde ich Sie aber gerne beide befragen. Wie bewerten Sie diese Streichung des § 18 Absatz 2?
Die Frage richtet sich zunächst an Frau Dr. Glocke, Bund der Steuerzahler Deutschland.
Ja, vielen Dank. Ich nehme an, Sie sprechen den 18 Absatz 12 und 14 an. Genau, so ist es. Da kann ich aus der Praxis berichten, dass es eines der wichtigste Punkt war, den die Fahrzeughalter in den vergangenen Monaten, vergangenen anderthalb Jahren beschäftigt haben. Wir hatten dazu eine Wahnsinnsreaktion zu dieser Regelung. Diese Regelung ist seit Ende 2018 sehr stark vom Zoll unter die Lupe genommen worden und die Kraft oder die Halter bestimmter leichter Nutzfahrzeuge sind aufgefordert worden, die vorzuführen oder Unterlagen nachzuweisen, um praktisch in diese Begünstigung oder praktisch diese eine Änderung zu bekommen, dahingehend, dass sie als Lkw besteuert werden und nicht als Pkw. Ja, es würde dazu Einnahmeausfälle geben. Das hat ja auch der Rechnungshof kritisiert. Hier müssen wir aber ganz klar Praxis und Theorie auseinanderhalten. Für die Praxis wäre es ein Wahnsinnsbeitrag, diese Sonderregelung zu streichen, so wie es jetzt in dem Gesetzentwurf auch richtigerweise aus unserer Sicht vorgesehen ist. Weil anders als häufig kolportiert, geht es hier nicht um SUVs oder irgendähnliche Fahrzeuge, sondern das sind wirklich Handwerksfahrzeuge, wo Material transportiert wird, wo Mitarbeiter zum Kunden gefahren werden. Das sind auch Fahrzeuge von Gartenbauunternehmen, die hinten eine kleine Ladefläche haben. Also wirklich Transportfahrzeuge. Und da sehe ich auch keine Begünstigung, sondern das ist einfach wirklich auch eine Steuervereinfachung, weil bisher mussten diese Fahrzeuge eben allesamt beim Zoll vorgeführt werden, vermessen werden. Das ist Aufwand und da steht mit der Kosten-Nutzen-Relation auch in keinem Zusammenhang. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Glucke. Und die zweite Teil der Frage an Herrn Liebel, Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Besten Dank für die Frage. In der Tat stellt uns diese Regelung als Zollverwaltung vor sehr bürokratische Aufwendungen. Wir haben diese Regelung allerdings auch schon bei der Übernahme der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 2014 mit übernommen und letztendlich das fortgeführt, was vormals bei den Finanzämtern praktiziert worden ist. Es geht letztendlich darum, das wurde angesprochen, dass leichte Nutzfahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht einer Pkw-Besteuerung und damit der Hubraum- und CO2-relevanten Besteuerung unterliegen können, wenn sie oder müssen, wenn sie überwiegend zur Personenbeförderung genutzt wird. Und das ist letztendlich auch ein Abweichen von der Grundsystematik im Kfz-Steuergesetz, nämlich dadurch, dass wir bei der Besteuerung der Fahrzeuge uns immer an die verkehrsrechtliche Zuordnung, Einstufung orientieren sollten. Und das machen wir in diesem Fall nicht. Deswegen ist auch eine sogenannte Fahrzeugvorführung erforderlich. Das setzt sowohl die Wirtschaftsbeteiligten als auch die Fahrzeughalterinnen, die Bürgerinnen und Bürger vor große Anfahrtswege. Für uns letztendlich hat es zur Folge, dass wir dann sehr komplizierte Vermessungspraktiken durchführen müssen. Nicht nur die Ladefläche wird hier vermessen, sondern auch Abstände zwischen Gaspedal und Sitzflächen. Die Sitzplätze sind nach oben in einer Bemessungsobergrenze festgelegt, was es heißt, entweder Personenbeförderung oder Gütertransport. Hinzu kommt, dass auch dann Fahrzeughalter Kfz-Sachverständigengutachten mit dazu holen, um letztendlich in der weiteren Besteuerungsverfahren darauf abstellen zu können, handelt es sich hier jetzt um eine Gewichtsbesteuerung oder um eine Pkw-Besteuerung. Ein großer Aufwand, der den Fahrzeughaltern auch nur schwer vermittelbar ist. Deswegen zeigen das auch die hohen Einspruchszahlen im Rahmen von Rechtsbehelfen zu dieser Regelung, etwa 8.800 jährlich. Und die Fahrzeugvorführungen reden wir von etwa 7.000 Fahrzeugvorführungen pro Jahr und die letztendlich uns hier den großen Aufwand als Zollverwaltung geben. Wir begrüßen letztendlich den Wegfall dieser Regelung.
Vielen Dank, Herr Liebel. Wir haben noch 30 Sekunden. Vielen Dank. Damit stellt die nächste Frage für die Fraktion der FDP der Kollege Mansmann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an den ADAC und vielleicht schaffen Sie es in einer Minute. Nochmal die Frage, ungeachtet der Tatsache, dass Steuern nicht zweckgebunden erhoben werden, wie sieht es denn aus mit der Belastung der Autofahrer in Bezug auf die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur?
Die Frage richtet sich an Gerwans, Allgemeiner Deutscher Automobilclub.
Vielen Dank, Herr Mansmann. Man kann sagen, dass es in dem Ausgabenbereich im Straßenwesen gewisse Unklarheiten gibt, weil die letzten Schätzungen etwas älter sind, aber Pi mal Daumen kann man sagen, der Staat über alle Gebietskörperschaften gibt rund 20 Milliarden Euro aus, einschließlich Verkehrspolizei etc. Und dem stehen Einnahmen, wenn ich die Lkw-Maut und alle Verkehrsträger, alle Straßennutzer mit Kraftfahrzeugen hinzurechne, von rund gut 50 Milliarden Euro gegenüber.
Vielen Dank, Herr Gerwens. Herr Mansmann.
Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage richtet sich an den BUND, Herr Hilgenberg. Und zwar, Sie hatten Ihr bevorzugtes System genannt, aber was spräche Ihrer Meinung nach denn gegen eine klare Anbindung der steuerlichen Belastung an den Verbrauch, wie über die Energiesteuer oder vielleicht sogar über Zertifikate, die auch den Vorteil hätten, dass sie auch in den Produktionsprozess eingreifen und entsprechend die Fahrzeuge teurer machen würden, die einen höheren Energiebedarf haben. Was spreche dagegen, das System ganz grundsätzlich umzustellen auf so ein anderes System?
Die Frage richtet sich an Herrn Hilgenberg, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
Ja, vielen Dank für die Frage. In den Zertifikatehandel kann man tatsächlich die Herstellung des Fahrzeugs einbeziehen. Da haben wir tatsächlich, glaube ich, gar nichts gegen. Da sind wir uns auch in der Umweltszene relativ einig. Aber wenn wir den Verbrauch der Fahrzeuge auch in den Zertifikatehandel einbeziehen, dann ist der Effekt auf den Verkehr zu gering, weil tatsächlich die Vermeidungskosten in anderen Bereichen deutlich geringer sind als im Verkehr. Deswegen wird eine Einbeziehung des Verkehrs, also des Verbrauchs in den Zertifikatehandel tatsächlich keine großen Effekte klimapolitisch haben aus unserer Sicht. Und eine komplette Umstellung auf den Verbrauch der Kfz-Steuer, also keine Kfz-Steuer mehr, sondern tatsächlich alles auf den Verbrauch des Fahrzeugs anzusetzen, ist dahingehend schwierig. Herr Scheler hat es vorhin schon angedeutet, dass wir ja auch noch verschiedene Schadstoffkomponenten bei den Fahrzeugen haben. Das heißt, ein Fahrzeug mit Abgasnorm Euro 5 würde dann anders besteuert als eins mit Euro 6 oder zukünftig hoffentlich Euro 7. Das ist zumindest das, was wir uns wünschen. Wenn Sie tatsächlich sagen, wir machen das alles nur noch über den Verbrauch, dann haben wir diese Komponente nicht mehr. Und die ist eine Lenkungskomponente, die wir aus unserer Sicht benötigen.
Vielen Dank, Herr Mansmann.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich eine letzte Frage stellen an Herrn Dr. Scheel vom Verband der Automobilindustrie. Was ganz anderes. Wir haben vorhin über Leihwagen gesprochen. Das unterscheidet sich ja von Carsharing-Konzepten doch grundsätzlich. Das sind moderne Verkehrskonzepte, die in Zukunft wahrscheinlich stark zunehmen werden. Da gibt es eine PwC-Studie, die das zeigt. Das sind ja auch Geschichten, die für die Bevölkerung wichtig sind in der Umstellung von mobilem Denken. Wenn Sie vielleicht dazu nochmal Stellung nehmen, speziell solche modernen Verkehrskonzepte wie Carsharing in die Überlegungen einzubeziehen.
Die Frage richtet sich an Dr. Scheel, Verband der Automobilindustrie.
Vielen Dank für diese Frage. Wir halten diese modernen Verkehrskonzepte für außerordentlich wichtig, gerade auch wenn es darum geht, städtische Mobilität neu zu gestalten. Wir glauben umgekehrt, dass es natürlich wichtig ist, bei allen verkehrspolitischen Weichenstellungen auch den ländlichen Raum mit in Betracht zu ziehen, sowohl was die Ausgestaltung der Infrastruktur betrifft, als auch was die Politik im Hinblick auf die einzelnen Fahrzeugarten betrifft und last but not least im Hinblick, was die Kostenbelastung betrifft. Ob die Kfz-Steuer jetzt das richtige Instrument wäre, hier zu einer verwendungsbezogenen Feinsteuerung zu kommen, weiß ich nicht. Wir glauben, dass es im gegenwärtigen System richtig ist, an das Halten des Kfz als solches anzuknüpfen und eine Staffelung vorzunehmen, so wie sie vorgeschlagen ist. Wir halten das für einen fairen Kompromiss im Hinblick auf den Kompromiss zwischen Belastungswirkung und Steuerungswirkung, glauben aber, wie gesagt, dass die Hubraumkomponente nicht mehr dem entspricht, was heute zeitlich sinnvoll ist, sondern hier auf die Schadstoffkomponente zu setzen. Danke.
Vielen Dank. Uns werden die letzten 23 Sekunden geschenkt. Dann machen wir weiter mit dem Kollegen Susanne für die Fraktion Die Linke.
Ja, vielen Dank. Herr Hildenberg, Bund für Umwelt und Naturschutz, Sie hatten schon mal begonnen, über die Frage der steuerlichen Entlastung von Autos mit elektrischen Antrieben, also sowohl Plug-in-Hybride als auch batterieelektrische, zu sprechen und haben gesagt, Sie finden das im Moment verständlich, aber würden nach 2 Jahren eine Überprüfung vornehmen. In welcher Hinsicht könnte man denn sinnvollerweise die unterschiedlichen, also die haben ja auch einen unterschiedlichen Stromverbrauch zum Beispiel, wie könnte der denn berücksichtigt werden? Also kann man das über das Gewicht vielleicht machen? Ich glaube, den Vorschlag gibt es von Greenpeace, statt Hubraum Gewicht zu bewerten. Oder kann man es tatsächlich über den Stromverbrauch machen und dann den Strommix des deutschen Standardstroms zugrunde nehmen?
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Herrn Hilgenberg, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
Wie man es am Ende macht, das muss dann der Gesetzgeber tatsächlich auch entscheiden. Wir sind da gerne bereit, uns auch einzubringen in die Diskussion. Wichtig ist halt tatsächlich, dass man es macht. Wichtig ist, dass man da unterscheidet zwischen einem hocheffizienten, kleinen, sparsamen Fahrzeug und einem hochemittierenden Fahrzeug, denn auch ein sehr großes, sehr schweres Elektrofahrzeug ist natürlich ein hochemittierendes Fahrzeug. Und die Frage ist tatsächlich, was ist der Anreiz oder was ist das Ziel der Steuerbefreiung von elektrischen Fahrzeugen? Und wenn es das Ziel ist, mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße zu kriegen durch so einen Anreiz, da muss man schauen, ob nicht tatsächlich die Verschärfung der CO2-Flottengrenzwerte auf EU-Ebene, wie sie vom BUND und auch vom VCD und anderen gefordert wird und jetzt ja tatsächlich auch diskutiert wird, nicht viel effizienter ist, dann ob das nicht tatsächlich das bessere Instrument ist, um mehr Elektroautos auf die Straße zu kriegen. Welche Bemessungsgrundlage muss man schauen, aber wichtig ist tatsächlich, dass es Unterschiede gibt zwischen sehr kleinen, sehr sparsamen Fahrzeugen mit möglichst geringer Batteriekapazität. Auch das muss man natürlich auch mal berücksichtigen. Je höher die Batteriekapazität der Fahrzeuge, desto höher auch der CO2-Abdruck bei der Herstellung der Fahrzeuge. Das ist auch eine Komponente, die leider viel zu selten berücksichtigt wird.
Vielen Dank. Kollege Susanne, 2:30.
Ja, danke schön. Ich frage nochmal nach, nochmal Herr Hildenberg, BUND. Wir hatten ja schon, es kam ja jetzt eben schon mal auf, dass der neue Tarif nur für erst zugelassene Pkw gilt, was wir auch für sinnvoll halten, damit man nicht Besitzer älterer Fahrzeuge jetzt quasi dazu zwingt, ihr Auto zu verkaufen und Geld auszugeben, das sie vielleicht gar nicht haben. Welche zusätzlichen Regelungen sind denn aus Ihrer Sicht denkbar oder möglich am bestehenden System, um auch langfristig soziale und ökologische Aspekte da in einen Ausgleich zu bringen?
Herr Hilkenberg.
Naja, ob eine Reform und die ja mit eingehende Erhöhung der Kfz-Steuer tatsächlich von der Bevölkerung angenommen wird und damit auch sozial ausgestaltet werden kann, ist neben der Höhe der Kfz-Steuer, also der Erhöhung auch der Verwendung, muss geklärt sein. Und es muss vor allem auch geklärt sein, ob die Kfz-Steuer gerecht ist. Als zusätzliches Instrument würden wir uns tatsächlich wünschen, dass man Plug-in-Hybride und auch E-Autos nach ihren Emissionen bewertet und vielleicht auch tatsächlich nach den Kosten, die das Fahrzeug bei der Anschaffung, welche Kosten bei der Anschaffung tatsächlich anfallen. Aktuell haben wir es so, dass besonders schwere E-Fahrzeuge und auch Plug-in-Hybride mit relativ geringen Steuern oder bei E-Fahrzeugen mit komplett ohne Steuern gefahren werden können dann. Und auf der anderen Seite Nutzerinnen von kleinen Fahrzeugen, die auch in der Realität auf der Straße wenig Kraftstoff benötigen, einen höheren Steuersatz zahlen. Das ist natürlich nicht nachvollziehbar und das ist auch sozialer Sprengstoff. Wenn ich auf der einen Seite ein Fahrzeug habe, das 100.000 Euro kostet und ich zahle keine Kfz-Steuer, auf der anderen Seite ein Fahrzeug, das nur 20.000 Euro kostet oder 15 und ich zahle Kfz-Steuer, dann ist das, glaube ich, ziemlich schwierig, den vermittelbar. Und da kann tatsächlich dieses Bonus-Malus-System auch ansetzen, das ich schon mal erwähnte, weil das nicht nur an den Emissionen des Fahrzeugs ansetzt, sondern tatsächlich auch den jeweiligen Neupreis des Fahrzeugs mit berücksichtigt, was als soziale Komponente durchaus interessant sein kann.
Vielen Dank, Herr Hilkenberg. Wir machen weiter. Die nächste Frage für die Fraktion der CDU-CSU stellt der Kollege Dr. De Broeke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nach der Kfz-Steuerreform haben wir zu erwarten eine unveränderte Hubraumkomponente im engeren Sinne. Wir haben eine unveränderte Vorteilsausgleichskomponente, die auch noch hubraumbezogen ist für den Diesel. Und wir haben eine gestärkte, verstärkte CO2-Komponente. ADAC spricht von einem Zwischenschritt. Ich finde diese Bezeichnung sehr zielführend, weil sie sagen soll, das ist eine Reform, wie wir sie auch immer bewerten, aber ein Schritt auf einem Weg vielleicht dahin, die Kfz-Steuer abzuschaffen oder zu überführen in die Energiesteuer. So jedenfalls schlagen Sie, Frau Dr. Klocke, das vor. Sie formulieren aber die Integration der Kfz-Steuer in die Energiesteuer zu prüfen. Das heißt, Sie haben da durchaus auch schon ein paar Vorbehalte, sonst würden Sie das mit einem Rufzeichen versehen. Darf ich fragen, wie stellen Sie sich die Umstellung, die Überführung vor? Was sind so die kritischen Punkte, die auf jeden Fall bewältigt werden müssen, damit wir erfolgreich eine solche nächste Reform realisieren könnten?
Die Frage richtet sich an Frau Dr. Klocke, Bund der Steuerzahler Deutschland.
Vielen Dank. Ja, in der Tat hat jede größere Umstellung natürlich mit Umwälzungen zu tun. Es wird Gewinner und Verlierer geben, das ist auch klar. Der Kraftstoffpreis wird steigen. Da gibt es momentan sehr unterschiedliche Studien tatsächlich, um wie viel. Zum Teil werden da Schreckensszenarien aufgebaut, dass der Liter um mehrere, also sehr deutlich nach oben gehen wird, was natürlich für diejenigen, die das Auto benutzen müssen, weil sie vielleicht eben im ländlichen Bereich darauf angewiesen sind, dann zu einer deutlichen Kostensteigerung führen könnte. Es wird auch welche oder Fahrer geben, die entlastet werden natürlich. Momentan müsste man erst mal schauen, wie würde sich die Kostenbelastung tatsächlich bei den Fahrern auswirken. Wird es eben für sie sehr, sehr viel teurer werden oder eben, es gibt auch an gegenläufige Studien, die eben nur mit einem Cent oder so mehr rechnen. Ja? Und das müsste man tatsächlich vorher mal in Erfahrung bringen, wie da die Auswirkungen sind. Und natürlich der Verwaltungsaufwand, die Umstellung, das wird ein bisschen brauchen. Das wird man auch nicht von einem Jahr aufs nächste schaffen. Das erfordert ein bisschen Vorbereitungszeit. Also das sind so die Kritikpunkte. Wie ist die tatsächliche Auswirkung und was muss denn eben auf Verwaltungsseite passieren, um das umzusetzen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben noch 2:14.
Ja, da freue ich mich auch drüber. Also wird dann das Ganze ein etwas größerer und sicherlich sorgfältig zu überlegender Schritt sein. Professor Söllner, an Sie richtet sich diese Frage auch. Sie haben jetzt nicht in diesem Gutachten, aber an anderer Stelle schon sich gerade mit dieser Frage auch schon mal beschäftigt, wie eine solche Überführung aussehen könnte. Wie schätzen Sie die Aussichten ein, dass eine solche Überführung tatsächlich erfolgreich ist? Und was sind nach Ihrer Auffassung die entscheidenden Punkte?
Professor Dr. Söllner, TU Ilmenau.
Also Sie meinen jetzt die Überführung der Kraftfahrzeugsteuer in die Energiesteuer. Ja, die politischen Chancen dieser Überführung, die können Sie wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber ansonsten von der ökonomischen Seite wäre das auf jeden Fall eindeutig ein riesengroßer Vorteil, ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Was wir hier alles heute schon gehört haben, hat auch gezeigt, dass die Kraftfahrzeugsteuer mit sehr vielen Problemen verbunden ist. Also diese ganze Geschichte mit dieser Sonderregelung bei den 3,5 Tonnern, dann die Steuerbefreiungen für die Behinderten, die sehr viel Arbeit machen. Also da wäre auch sehr viel Verwaltungsaufwand einzusparen mit der Umstellung. Und im Zuge dieser Überführung der Kraftfahrzeuge in die Energiesteuer könnte man natürlich auch die Energiesteuer umstellen dergestalt, dass man das am Kohlendioxidausstoß orientiert, was ja bisher noch nicht passiert. Das würde dazu führen, dass man den Diesel eigentlich höher besteuern müsste als Benzin, weil halt der spezifische Kohlendioxidausstoß von Diesel größer ist als von Benzin. Das heißt, da gäbe es natürlich dann auch wieder Gewinner und Verlierer. Aber insgesamt bilde ich mir ein, dass man langfristig damit sowohl was die Verwaltungskosten angeht, als auch was die Emissionspolitik angeht, durchaus auf einem sehr guten Weg dann wäre.
Vielen Dank, Professor Söllner. Dankeschön. Damit machen wir weiter. Die nächste Frage stellt der Kollege Schmidt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich nochmal an Herrn Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland e.V. Herr Müller-Görnert, Sie hatten und auch eigentlich mehrere Sachverständige haben erklärt, dass die Kfz-Steuerreform, so wie sie jetzt geplant ist, keine wirkliche Lenkungswirkung erzielt, um den CO2-Ausstoß im Verkehr zu senken. Deshalb die Frage an Sie, ob das ein Bonus-Malus-System, wie wir es fordern, und unser Antrag ist ja auch Teil dieser Anhörung heute, und auch Herr Hilgenberg hat den Vorschlag gerade eben benannt, inwiefern Sie diesen Vorschlag präzisieren können, ob hiermit die ökologischen Kosten, die entstehen, von denjenigen finanziert werden, die sie verursachen und für andere letztendlich dazu beitragen, sich ökologischer zu verhalten und damit finanziert werden können. Also wie beurteilen Sie diesen Vorschlag eines Bonus-Malus-Systems, dass man hier eine Umverteilung bei der Kfz-Steuer vornimmt?
Die Frage richtet sich an Herrn Müller-Göhnert, Verkehrsclub Deutschland.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich ist es ja so, um eine Lenkungswirkung zu erzielen, müssen ja auch die Anreize entsprechend hoch sein und dass sie auch im Vergleich zu den sonstigen Kosten, die mit dem Autofahren verbunden sind, spürbar sind. Das heißt, auf der einen Seite muss der Bonus, in dem Fall, wenn man eine Bonus-Malus-Regelung wählt, einen wirklichen Anreiz darstellen, auch zum Kauf emissionsärmerer und emissionsfreier Fahrzeuge. Aber auf der anderen Seite muss auch die Belastung für die Fahrzeuge, die als sehr viel CO2 emittieren, deutlich höher ausfallen. Man braucht nur mal ins europäische Ausland zu schauen. Da gibt es einige Länder, die haben seit Jahren eine solche Bonus-Malus-Regelung und das mit Erfolg. In den Ländern ist nämlich der CO2-Flottenschnitt deutlich niedriger als in Ländern ohne solche Bonus-Malus-Regelung. Und sie haben auch höhere Anteile an emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen. Also bestes Beispiel ist beispielsweise Norwegen. Dort ist über jedes zweite neue Auto inzwischen ein Elektrofahrzeug. Und man kann idealerweise auch eine solche Bonus-Malus-Regelung aufkommensneutral ausgestalten, dass nämlich eben der Bonus aus dem Malus mitfinanziert wird. Das hätte den Vorteil, dass dann aus dem System raus auch beispielsweise eine Kaufprämie für Elektroautos finanziert werden kann und nicht wie bis jetzt, dass alle Steuerzahler dafür über den Bundeshaushalt aufkommen. Das wäre auch sozial gerecht, weil es werden ja auch Leute herangezogen, dann, die vielleicht gar kein Auto besitzen, die wenig Auto fahren, die auch nur ein kleines Auto haben. Insofern ist dann auch die soziale Frage da wichtig. Aber letztendlich ist es entscheidend, um halt so ein System zu etablieren. Es geht ja auch um Lenkungswirkung. Und wir haben jetzt ja gerade erst die Diskussion auf europäischer Ebene um eine Nachschärfung des 2030er Klimaziels. Und schon an bestehenden Klimaschutzprogramm der Bundesregierung haben ja Gutachten im Auftrag vom Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium gezeigt, dass die Maßnahmen vor allem im Verkehrsbereich bei weitem nicht ausreichen. Insofern ist also so ein Bonus-Malus-System eine gute Lösung, die auch sozial gerecht ist und klimapolitisch wirken kann.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Wir haben noch 1,40.
Vielen Dank, Herr Hilgenberg. Sie hatten vom Bund für Umwelt und Naturschutz e.V., Sie hatten das Bonus-Malus-System auch schon kurz angesprochen gehabt. Teilen Sie da die Einschätzung von Herrn Müller-Görnert?
Die Frage richtet sich an Herrn Hilgenberg, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
Ja, absolut. Also die Kfz-Steuer, wie sie jetzt besteht, hat keine Steuerungswirkung. Das haben wir, glaube ich, jetzt ausreichend festgestellt. Und um tatsächlich wirksame Instrumente noch zusätzlich zu ergreifen, ist dieses Bonus-Malus-System wirklich aus unserer Sicht ein guter Ansatz. Zumal die Hersteller, gerade die deutschen Hersteller, ich glaube, anders als Herr Scheel das vorhin beschrieben hat, schon arge Probleme haben werden, die CO2-Grenzwerte der nächsten Jahre einzuhalten. Erst recht, wenn wir noch davon reden, dass es dort vermutlich und hoffentlich eine Verschärfung in diesem Bereich geben wird, werden sich auch die deutschen Hersteller darüber freuen, wenn die Kundinnen und Kunden mehr emissionsarme Fahrzeuge zukünftig kaufen. Und deswegen ist aus unserer Sicht tatsächlich ein Bonus-Malus-System, das sich sowohl am Schadstoffausstoß der Fahrzeuge, aber gerne auch am Preis der Fahrzeuge orientiert, ein sehr wirksames Mittel, das wir ergreifen sollten.
Vielen Dank, Herr Hilgenberg. Wir machen weiter mit der letzten Frage in dieser Anhörung. Die stellt für die Fraktion der SPD der Kollege Schrodi.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine Frage an zwei gestellt, nochmal Herrn Professor Hechtner und den Herrn Gerwens. Und zwar ist ja in dieser Anhörung nicht ganz klar geworden, respektive unterschiedliche Einschätzungen, inwieweit Lenkungswirkung hier in dem bewährten System der Kfz-Steuer diese Reform entwickeln wird. Ich denke, wenn wir das auf die Frage der Neuzulassungen und zwei Drittel eben Firmenwagen und Autovermieter hier zum Tragen kommt, dass dort eine Lenkungswirkung vorhanden ist. Es stellt sich aber die Frage, und das ist gerade angesprochen worden, auch das Ganze ist natürlich auch eine soziale Frage. Auch die Frage, wen wollen wir eigentlich da treffen? Wie ist die Belastungsverteilung dieser Reform? Und da gibt es immer die einfache Gleichung, und auf die komme ich jetzt nochmal zurück, ganz konkret, der Kleinwagen sei eben leichter und deswegen stößt er weniger CO2 aus und deswegen trifft ihn diese Reform auch weniger. Meine konkrete Frage erstens, ist dieser Vergleich oder ist diese Gleichung zulässig und trifft es auch in der Realität so zu? Denn dann, wenn es anders wäre, würde auch derjenige, der weniger Geld hat, sich ein kleines Auto leisten kann, eben entsprechend auch mit der CO2-Besteuerung, so wie wir sie jetzt haben, mit der CO2-Komponente, eben auch ein Stück weit mehr besteuert werden. Zweitens, wie wirkt sich denn die Komponente Hubraum für diese Belastungswirkung aus, von klein günstigeres Auto und groß eben dann auch schwereres Kfz?
Die Frage richtet sich zunächst an Professor Dr. Hechtner von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, wir haben es schon angesprochen, dass Sie hier die CO2-Komponente erstmal stärker gewichten und die Hubraumkomponente so belasten. Also logischerweise hat jetzt die CO2-Komponente erstmal einen stärkeren Einfluss darauf. Wir haben über ökonomische Anreizwirkung gesprochen. Ökonomische Anreizwirkungen werden in der Regel nur dann wirken können, wenn sie Alternativen haben. Es gibt Bereiche, wo letztendlich keine Alternativen vorliegen, beziehungsweise wo sie schlecht ausweichen können. Insofern kann man erstmal sagen, dass das hier im Tarif mit berücksichtigt wurde. Wir hatten, glaube ich, gerade auch schon öfter eine ähnliche Zahl gehört. Der durchschnittliche Ausstoß im Februar 2020 lag bei 150 Gramm. Und da sieht man, dass dort die Mehrbelastung erstmal moderat ausfällt und dann dort bei den anderen Komponenten deutlich stärker ansteigt. Meiner Meinung nach wird also hier auch noch berücksichtigt, inwieweit ich überhaupt Alternativen habe, die ich für mich selber in Anspruch nehmen kann.
Vielen Dank. Und dann geht die Frage an den Herrn Gerwens vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub.
Ja, vielen Dank. Generell kann man natürlich sagen, dass gerade bei den Verbrennermotoren eine durchaus vorhandene Korrelation zwischen Hubraum und der Steuerbelastung da ist. Das heißt, wer eben größere Fahrzeuge fährt und mit einem höheren Hubraum, der zahlt auch mehr. So gesehen haben wir die Sorge nicht, dass es da zu einer sozialen Verzerrung kommt. Es gibt sicherlich die Sondersituation, dass einige Fahrzeuge wie Plug-in-Hybride jetzt besonders in der Diskussion sind. Aber da sehen wir eigentlich vorrangig das Instrument, den elektrischen Ladeanteil, also die elektrischen Fahrleistungen zu erhöhen und da die richtigen Anreize zu setzen und weniger jetzt gleich das Instrument in Frage zu stellen. Generell setzt der Gesetzentwurf natürlich an der Anschaffung an, aber wir haben auch relativ starke Anreize im Betrieb künftig, denn Sie haben ja selber den CO2-Preis eingeführt im kommenden Jahr, der auch tendenziell steigen soll. Das heißt, wir haben auch bei der Kaufentscheidung parallel bei dem Käufer das Signal, er muss auch auf den Betrieb achten. So gesehen würde ich das Instrument nie alleine bewerten, sondern im Kontext. Und Sie haben auch 2025 zu entscheiden, wie sich dieser CO2-Preis weiterentwickeln soll. Und dementsprechend würde ich eher davor warnen, dass man dann jetzt noch eine Kaufsteuer und viele andere Dinge draufpackt. Wir haben schon relativ viele Instrumente, die im Augenblick in dem Bereich wirken. Und da lieber ein straffes und konsistentes System entwickeln. Denn perspektivisch werden Sie ein neues Abgabensystem für den Straßenverkehr brauchen, wenn eben die Energie, das Energiesteueraufkommen mit zunehmender Elektrifizierung abnimmt. Und so gesehen werden Sie in 5 bis 10 Jahren auf jeden Fall eine intensive Diskussion haben, wie geht es weiter. Da sehen wir eher eine Verschlankung. Wenn Sie dann an ETS denken, was heute auch angesprochen worden ist, nur der Hinweis, der Verkehr reagiert träge, weil Fahrzeuge eben eine lange Lebensdauer haben. Wenn Sie über den Emissionshandel gehen, bekommen Sie kurzfristig eine Pause im Verkehrssystem Richtung CO2-Minderung. Und dann müssen Sie nachher relativ schnell, relativ stark mindern, bis Sie auf 2050 auf Null kommen. Und das wird ehrlicherweise im Verkehr sehr schwer gelingen, wenn Fahrzeuge eben eine lange Lebensdauer haben.
Vielen Dank. Dann sind wir am Ende der heutigen Anhörung. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen. Ich darf mich aber natürlich ganz besonders herzlich bedanken bei den zu uns gereisten Sachverständigen, dass sie heute hier bei uns waren. Und ein besonderer Dank geht an Frau Dr. Kampermann vom Verband der Automobilindustrie, die uns jetzt 1,5 Stunden gelauscht hat. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Woche und schließe damit die heutige Ausschusssitzung. Wiedersehen, Frau Dr. Kampermann.